Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Wenn Kamil Stoch einen gescheiten Wettkampf macht, dann kann ihn keiner mehr holen. Das ist die Einschätzung von Skispringer Karl Geiger vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee gewesen. Und er hat recht gehabt. Kamil Stoch gewinnt nach seinem Sieg in Innsbruck auch in Bischofshofen souverän vor Marius Lindwig und Karl Geiger, der es damit immerhin noch auf Platz 2 in der Gesamtwertung schafft, noch vor David Kubacki. Aber es ist eben Kamil Stoch, der zum dritten Mal in seiner Karriere die Tournee gewinnt. ARD-Reporter Edgar Endres erklärt, was ihn diesmal so stark gemacht hat.
Ja, sein absoluter Wille, immer professionell zu arbeiten, zu gewinnen. Er hat plötzlich die Chance gesehen, weil Halvor Egner-Granerød, der ja zuvor der Überflieger war, und auch Karl Geiger spätestens nach Innsbruck abgerissen haben. Und Kamil Stoch ist eben Vollprofi. Der hat ja schon 2014 Doppelgold in Sochi geholt, schon vor ewigen Zeiten. Damals war er noch relativ jung. Danach hat er zweimal auch die Tournee gewonnen, war Weltmeister. Er ist immer da, wenn es um die Wurst geht, und er hat auch einen perfekten Flugstil, super Haltungsnoten, er bekommt mit Abstand die höchsten Noten, einen starken Absprung, also absolut komplett das Paket.
Sie haben den Norweger Halvor Egner-Granerød schon angesprochen, der war ja vor der Tournee der unangefochtene Springer eigentlich in dieser Saison. Warum hat er es nicht geschafft und auch andere Springer, die vielleicht vor der Tournee gut drauf waren, ja vielleicht auch Karl Geiger oder Markus Eisenbichler, warum haben die es nicht geschafft, ihr Niveau zu halten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Bei Granerød war es genau das gleiche bei Karl Geiger. Die hatten ja dieses Problem, dass sie als Tourneeführender und Tourneezweiter dann in Innsbruck komplett im ersten Durchgang abgestürzt sind. Okay, da hat der Wind sicherlich eine Rolle gespielt, aber bei Granerød, denke ich auch, ist eben der Druck da gewesen. Der hat ja vor diesem Weltcup-Winter noch überhaupt nichts gerissen. Der war komplett ein Springer der zweiten Reihe. Er musste sogar um sein Startticket für das A-Team im Sommer kämpfen, hat er den Trainer, diesen Österreicher Stöckl, sogar angefleht, bitte nehme ich doch mit in den Weltcup. Er hat es zurückgezahlt, aber jetzt war eben der Druck da und dann zahlt sich dann eben die Erfahrung, die Routine eines Kamels doch auf. Karl Geiger, ja, der mag Innsbruck nicht. Das war schon im letzten Jahr so, da ist er nach zwei zweiten Plätzen ebenfalls angereist mit der Chance, die Tournee zu gewinnen. In diesem Jahr der Komplettabsturz und er hat sich zumindest heute rehabilitiert mit diesem dritten starken Rang. Also wenn Innsbruck nicht wäre, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, vor allem Innsbruck, hätte Geiger wirklich große Chancen auch mal zu gewinnen.
Er hat es auf Platz 2 geschafft in der Gesamtwertung. Wie fällt denn insgesamt das Fazit aus deutscher Sicht aus?
Also schon sehr, sehr dünn. Ich habe gerade mal die Platzierung mir noch angeschaut. Markus Eisenbichler heute komplett abgeschmiert. Er hat die Freude, die Lust am Skispringen irgendwie verloren. Er springt zu verkrampft, zu verbissen, wird heute im ersten K.O.-Duell sogar geschlagen von Jewgeni Klimow, verpasst den Sprung in den Wettkampf der besten 30, rutscht in der Gesamtwertung auf 16 zurück, wird trotzdem damit noch zweitbester Deutscher. Dann folgen auf den Rängen 27 und 28 Severin Freund und Martin Hammann und noch schlechter dann Konstantin Schmid und Pius Paschke. Also die zweite Reihe hat komplett enttäuscht, muss man so gnadenlos sagen. Und da muss Stefan Horngacher kräftig arbeiten, um spätestens dann bei der Ski Nordisch WM in Oberstdorf wieder ein schlagkräftiges Team hinter Geiger zu haben.
Einschätzungen von ARD-Reporter Edgar Endres. Keine große Überraschung also in Bischofshofen. Eine Überraschung hat es hingegen in Zagreb beim Ski-Alpin-Weltcup gegeben. Denn dort gewinnt Linus Strasser zum ersten Mal einen Slalom. Erich Wartusch.
Dort, wo normalerweise 20.000 Leute jubeln, schreien und hupen, stand Linus Strasser allein im Rampenlicht, der Sieger des Slaloms von Zagreb.
Ja, noch ein bisschen surreal.
So konnte sich der 28-Jährige nur deshalb fühlen, weil er selbst mit diesem ersten Slalomsieg seiner Karriere nicht im Entferntesten gerechnet hatte.
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich mich heute überhaupt nicht gut gefühlt am Start. Also, ich wusste, dass ich gut Ski fahre und alles, aber irgendwie ist mir heute so ein bisschen das Feuer abgegangen. Ich habe es auch vor dem ersten Durchgang zu meinem Trainer, zum Brunner Bernd, gesagt. Irgendwie fehlt mir heute so ein bisschen die Angriffslust.
Der erste Lauf, technisch sauber, solide, trotz der extrem schwierigen Bedingungen. Die Piste am Slieme war durch die Wärme weich, holprig, herausfordernd. Im zweiten Lauf dann riskierte der Löwe. Strasser startet ja für den TSV 1860 München alles.
Mir war natürlich klar, was da auf mich zukommt mit der Piste und so weiter. Ich habe dann schon beim Fahren gemerkt, okay, ich habe einen Flow drin, der Ski läuft immer, ich verliere nirgendwo eigentlich großartig Zeit. Und habe dann ja im Ziel einfach, wenn man dann 46 Hundertstel vorne ist, mit den Bedingungen, Zagreb, langer Lauf und so weiter, dann weiß man schon, dass es nicht so schlecht ist.
Einer nach dem anderen biss sich an Strassers Zeit die Zähne aus, als dann auch der führende Franzose Clément Noël hinter Linus Strasser zurückfiel, war es geschehen.
Das ist oft so, vor allem im Sport, wenn man wenn man es am meisten will, wenn man es so sehr will, dann passiert es meistens nicht. Und wenn man es passieren lässt, dann passiert es auch.
Bei der Siegerehrung bekam der neue Slalomkönig eine Krone aus Kristall, wurde von den hinter ihm platzierten Österreichern Feller und Schwarz mit Champagner bespritzt. Und trotzdem blieb alles etwas surreal.
In mir die Emotionen sind unglaublich. Und da fehlt die Menge an Zuschauern. Also es ist ein bisschen gemischt. Man will es rausblären, was ich auch gemacht habe. Aber es fehlt irgendwie was. Aber trotzdem, ja, unglaublich.
Ein überwältigter Linus Strasser nach seinem ersten Slalomsieg. Seit Monaten demonstrieren in Belarus hunderttausende Menschen gegen das Regime von Alexander Lukaschenko. Trotzdem schien der Eishockey-Weltverband entschlossen zu sein, die Eishockey-WM im Mai in Belarus auszutragen. Nach viel Kritik scheint der Weltverband jetzt aber nach Alternativen zu suchen, berichtet Tilko Gries.
Der Eishockey-Weltverband führt Gespräche mit anderen möglichen Ausrichterländern, so Präsident Fasel. Welche das seien, das sagte er nicht. Der Chef des großen und einflussreichen russischen Verbandes, Wladislav Tretjak, nannte zudem ein wichtiges Datum, am 25. und 26. Januar, Tage der Weltverband, und dann werde entschieden. Aus Belarus selbst gab es keine offizielle Stellungnahme. Dort allerdings sind zurzeit Feiertage, die orthodoxe Kirche feiert Weihnachten. In den vergangenen Tagen war allerdings aufgefallen, dass auf einer offiziellen belarussischen Liste mit Ankündigungen der Sportereignisse dieses Jahres ausgerechnet die Eishockey-Weltmeisterschaft fehlte. Das wurde später damit erklärt, diese Veranstaltung unterliege den Anordnungen von Präsident Lukaschenko und die brauche daher keine gesonderte Ankündigung. Die belarussische Stiftung Sportsolidarität, ein Zusammenschluss von Sportlern und für Sportler, die sich gegen das Regime in Minsk aussprechen, warb unter Sponsoren für eine Entscheidung gegen Belarus als Austragungsland. Die Stiftung schreibt auf Facebook, wie es um die Menschenrechte bestellt sei, das habe man Unternehmen wie Volkswagen oder dem Motorölhersteller aus Ulm, Liquimoli, schriftlich geschildert.
Informationen von Tilko Gries. In einer Woche beginnt in Ägypten die Handball-WM. Trotz Kritik von Vereinen und einigen Spielern sollen auch Fans in der Halle mit dabei sein. 20% Auslastung will der Handball-Weltverband. Das deutsche Team reist kommenden Dienstag nach Ägypten, 3 Tage vor ihrem ersten Spiel gegen Uruguay. Eigentlich zu wenig, um sicher zu gehen, dass alle Beteiligten auch wirklich ohne Corona nach Ägypten gereist sind. Und vor der WM muss die DHB-Mannschaft auch noch 2 EM-Qualifikationsspiele absolvieren, jeweils gegen Österreich. Das erste hat die Mannschaft souverän mit 36-27 gewonnen, Daniel Neuhaus berichtet.
Schlecht war das nicht. Die deutschen Handballer präsentierten sich in Österreich konzentriert und hochmotiviert. Ein guter Auftritt, besser sogar als Spielmacher Philipp Weber erwartet hatte.
Eigentlich war ich ein bisschen überrascht, weil in den Einheiten sah es noch nicht so gut aus. Da war wirklich eine sehr, sehr gute Vorstellung von uns. Von daher war das nicht 100% zu erwarten, aber dass wir alle gute Spieler haben, das wussten wir. Wir müssen es halt nur abrufen und das war heute ein sehr, sehr guter Step.
Auch der Bundestrainer war beim 36-27 Sieg besonders mit dem Angriff zufrieden. Obwohl Alfred Gislason in den ersten Trainingstagen vor allem Abwehrarbeit hatte trainieren lassen.
Wir haben sehr, sehr gut angegriffen in der ersten Halbzeit. Wir haben sehr viel Druck aus der Abwehr heraus gemacht. Abwehrmäßig, ja, war so wie erwarten. Wir haben die oft ein bisschen zu nah dran gelassen zu würfen. Wir haben ein paar Mal den Torhüter schon im Stich gelassen, aber das ist ganz normal. Wir haben 3 sehr intensive und lange Trainingseinheiten in den Beinen und ich wusste, dass er schon eher mal sich zeigen würde, dass die Jungs schon ziemlich müde sind.
Die Basis des deutschen Spiels. Aus einer sicheren Abwehr schnell nach vorne und zu leichten Toren kommen. Dafür muss sich die neu formierte Abwehr aber eben noch finden. Abwehrchef Johannes Goller zeigte sich zuversichtlich, dass das Miteinander in diesem Bereich noch besser werden wird.
Naja, also wir haben ja jetzt schon 3 Trainingseinheiten hinter uns, wo wir uns kontinuierlich gesteigert haben. Phasenweise fehlt natürlich noch die Abstimmung, aber ich glaube, dass wir das mit den Spielen, die wir jetzt haben und mit jeder Trainingseinheit besser und besser hinkriegen.
Am Sonntag steht der nächste Belastungstest an, in Köln, wieder gegen Österreich, wieder in der EM-Qualifikation. Gelingt da der nächste Sieg, wäre die EM-Teilnahme schon vorzeitig gesichert und Alfred Gislason und sein Team könnten sich endlich ausschließlich auf die WM konzentrieren.
Letzter gegen Vorletzter. Mehr Abstiegskampf ist nicht möglich und umkämpft ist das Spiel zwischen Würzburg und dem FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga auch gewesen. Einen Sieger hat es nicht gegeben. Philipp Eger.
Tempo, Intensität, eine Führung und Überzahl, aber trotzdem kein Happy End für die Würzburger Kickers. Neuzugang Marvin Pieringer verwandelte nach gerade mal 9 Minuten einen berechtigten Foulelfmeter. Es folgten Chancen zum 2:0. Dann kassierte kurz vor der Pause sogar der St. Pauli-Kapitän Knoll die gelb-rote Karte und trotzdem konnten die Kickers nicht den ersehnten Befreiungsschlag landen. Der Tabellenletzte spielte mit einem Mann mehr in der zweiten Halbzeit, aber eben nicht klar und konsequent genug und kassierte sogar nach einer knappen Stunde den Ausgleich durch den Ex-Würzburger Rico Benatelli. Die Schlussphase hektisch mit vielen gelben Karten und am Ende ein gerechtes 1:1 im Kellerduell gegen St. Pauli.
Berichtet Philipp Eger und damit endet diese Ausgabe von Sport Aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.